Das heutige Wort steht im Johannesevangelium, Kapitel 2, Vers 13 bis 22. Als das Passafest näher kam, ging Jesus hinauf nach Jerusalem. Im Vorhof des Tempels sah er die Händler, die dort Rinder, Schafe und Tauben verkauften. Auch die Geldwechsler saßen dort an ihren Tischen. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle aus dem Tempelbezirk, mitsamt ihren Rindern und Schafen. Er fegte das Geld der Wechsler zu Boden und warf ihre Tische um. Den Taubenverkäufern befahl er: Schafft das hier weg! Macht aus dem Haus meines Vaters keine Markthalle. Seinen Jüngern kam das Wort aus den Heiligen Schriften in den Sinn: Die Liebe zu deinem Haus wird mich noch umbringen. Die führenden Männer fragten ihn: Woran können wir erkennen, dass du so etwas tun darfst? Gib uns ein Wunderzeichen als Beweis. Jesus antwortete ihnen: Reiß diesen Tempel nieder und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Sie hielten ihm entgegen: Für den Bau dieses Tempels wurden 46 Jahre gebraucht und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Mit dem Tempel meinte Jesus aber seinen Leib. Als er vom Tod auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an dieses Wort. Da glaubten sie den Heiligen Schriften und dem, was Jesus damals gesagt hatte. Amen. Die Jünger von Jesus, die in Jerusalem die Tempel gesehen haben, sagten zu Jesus Folgendes: Lehrer, sieh doch nur diese gewaltigen Steine und diese prachtvollen Gebäude. In der letzten Woche, als Jesus nach Jerusalem ging, um Jerusalem zu besuchen, sagten die Jünger zu ihm genau diesen Satz. Denn zu den Zeiten von Jesus waren die Tempel wirklich sehr prunkvolle, riesige Gebäude. Und Herod, der als König keine israelische Tradition als König hatte, wollte hier die Gunst der Juden für sich gewinnen und hat hier daher diesen Tempel so prunkvoll und so riesig gebaut. Berichten zufolge wurde dieser Bau 20 Jahre vor Jesu Geburt begonnen und nach dem Tod von Herod, sogar 64 Jahre nach Christus, wurde dieser Tempel weitergebaut. Das heißt, als Jesus diesen Tempel besucht hat, war wahrscheinlich noch dieser Bau gar nicht wirklich fertig. Und solch ein erweiterter Bau dieses Tempels, nur vom Gebäude her gesehen, das war wirklich riesig. Denn man sagt, dass die ganze Fläche dieses Tempels 140.000 Quadratmeter betrug, das heißt 20 Fußballplätze. Und dieser Tempel war so prunkvoll und prachtvoll, so ein Gebäude, welches in den Blick kam. Und so viel Gold und Silber wurde verwendet, dass der Prunk hier unglaublich war. Von Weitem gesehen war es wie ein eine goldene Kugel auf einem riesigen Berg. Und wie viel Gold hier verwendet wurde, das lässt sich erkennen, nachdem der Tempel zerstört wurde. Denn das Gold, welches hier geplündert wurde zu der Zeit, wurde in den Handel in Syrien gehandelt. Und das war so viel an Gold und auch an Silber, dass der Wert des Goldes um die Hälfte geringert wurde. So viel Gold war hier im Spiel. Es war also ein sehr prunkvolles Gebäude. Aber solch ein Gebäude, solch ein riesiger Tempel wurde 70 Jahre nach Christus so weit zerstört, dass kein einziger Stein auf einem Stein blieb. 66 Jahre nach Christus, bis hin zu den 70ern nach Christus, war es so, dass es einen Unabhängigkeitskrieg der Israeliten gab. Sie wollten sich befreien von ihrer Kolonieherrschaft durch Rom. Und es kam zu diesem großen Unabhängigkeitskrieg. Und das Römische Reich wiederum wollte das Volk Israel nicht unabhängig werden lassen, denn sie dachten sich, wenn das geschieht, werden auch andere Stämme, andere Völker und Länder in Aufruhr geraten. Und daher wollte das Römische Reich den Tempel zerstören, hat den Tempel in Asche gelegt. Alles wurde in Flammen, in Asche aufgelöst. Auch dieser Tempel wurde hierbei zerstört. Liebe Gemeinde, warum hat Gott es zugelassen, dass sein Tempel, sein Haus hier so in Schutt und Asche gelegt wird? Wir wissen eigentlich, dass der Tempel das Haus Gottes ist. Wir sagen im Hebräischen zu diesem Tempel Mishkan. Und Mishkan bedeutet der Ort, an dem Gott mit seinem Volk ist. Wenn wir in der Bibel lesen, können wir erkennen, dass bevor es diesen Tempel gab, es das Tabernakel gab. Und Gott war, als er den Auszug aus Ägypten vorbereitet hatte und Moses zu sich berief, sagte er, geh hin zum Pharao und sag, dass du das Volk Israel herausführen wirst. Aber Moses sagte, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und sage, dass ich das Volk Israel herausführen werde und befreien werde? Er hat sich geweigert. Daraufhin sagte Gott zu Moses, ich bin doch mit dir. Ich werde mit dir sein, das hat er ihm versprochen. Und weil er tatsächlich auch mit Moses war, konnte dann Moses das Volk Israel aus Ägypten herausführen. Und danach war es so, dass Gott mit dem Volk war. Und das wurde, wie gezeigt, durch dieses Tabernakel. Daher wurde dieses Tabernakel gebaut. Das Volk Israel war eigentlich in 12 Stämme geteilt und musste ein Wüstenleben leben. Und in allen Himmelsrichtungen gab es je 3 Stämme und dort wurde ein Zelt aufgebaut und dieses Zelt sollte hier mitten in diesen Orten, diese Tabernakel sein. Es war der Ort, an dem Gott mit seinem Volk war, an dem Gott sein Volk geleitet hat und das symbolisch dargestellt hat. Wenn über diesem Tabernakel, über diesem Zelt eine Wolke war, musste das Volk Israel weiterziehen. Das war das Zeichen Gottes und weil Gott das Volk geleitet hat, musste das Volk dem auch folgen. Aber wenn es solch ein Zeichen durch die Wolke nicht gab, sollte das Volk dort an diesem Ort Rast haben, bleiben. Das heißt, dass dieses Tabernakel, dieses Haus Gottes, dieses Zelt ein Zeichen dafür war, dass Gott mit ihnen ist. Es gibt einen anderen Namen für dieses Tabernakel. Es ist ein Zelt der Begegnung. Und Zelt der Begegnung, was heißt das hier? Warum ist das der Ort, wo man Gott trifft? Und was geschieht dann? Gott hat sein Volk Israel als seinen Hohepriester berufen. Das heißt also, dass das Volk Israel dort dem Herrn Gottesdienst darbringen sollte. Das war die Berufung, die Gott seinem Volk gegeben hat. So steht im 3. Buch Mose Kapitel 19, Vers 2. Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Das Volk Israel sollte als Gottes Hohepriester heilig sein, dem Herrn Gottesdienst darbringen und Gott treffen. Und durch dieses Treffen mit Gott sollten sie teilhaben an der Heiligkeit, die Gott schenkt. Sollten sie damit einkleiden. Wenn man in der Welt lebte und Sünde begangen hat, war es dieser Gottesdienst, in dem man Gott getroffen hat, Buße getan hat und Verzeihung gebeten hat. Und weil dann eine Opfergabe als Sühneopfer dargebracht wurde, hat Gott diese Heiligkeit wieder errichtet. Geheilt. Es war der Ort, an dem man Gottes Wort hörte, an dem man mit dem Wort Gottes in die Welt hinausging und in der Welt die Heiligkeit Gottes aufzeigen sollte. Durch sein eigenes Leben sollte man dann beginnen, mit dem Wort und mit der Heiligkeit, welche Gott gibt, das in die Welt auszuleben. Das war eigentlich der Sinn und Zweck des Hohepriesters, das, was das Volk Israel tun sollte, der Dienst dieses Volkes, an dem in dem Haus, in dem Zelt der Begegnung mit Gott, sollten sie teilhaben an der Berufung, die sie haben, nämlich heilig zu sein. Und mit der Zeit, in der Zukunft, dann hat sich nämlich dieses Zelt der Begegnung geändert. Es wurde zu einem Tempel. Denn das Volk Israel musste nicht immer weiterziehen, war kein Nomadenvolk mehr, blieb lange an einem Ort und deswegen wurde dort an dem Ort ein Tempel gebaut, ein Gebäude. Aber es hatte den gleichen Dienst. Den gleichen Zweck. Auch der Tempel war der Ort, an dem Gott sich mit seinem Volk traf, ein Zelt der Begegnung. Auch an diesem Ort sollten sie dem Herrn Gottesdienst darbringen und teilhaben an der Heiligkeit Gottes und diese Heiligkeit auch in die Welt herausleben. Der Tempel war heilig und diese Heiligkeit sollte von diesem Tempel aus in die Welt hinausleben. Es war das Haus Gottes. Doch zu den Zeiten von Jesus, als Jesus lebte, was war der Tempel für ein Ort? Als Jesus hier in unserem heutigen Wort zum Passafest nach Jerusalem ging, besuchte er den Tempel. Er sah den Tempel, wo Schafe, Rinder, Tauben wie auf einem Marktplatz umgetauscht wurden, verkauft wurden. Und Jesus sah dies und er war wütend, zornig. Und er sagte daher den Verkäufern, geht fort. Er trieb sie weg, er warf das Geld um, er warf die Tische um. Er war sauer. Daraufhin sagte Jesus im Vers 16, schafft das hier weg, macht aus dem Haus meines Vaters keine Markthalle. Jesus war und ist eigentlich voller Sanftmut. Und deswegen sagte er im Wort Gottes, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, Vers 28, zu den Menschen: Ihr plagt euch mit den Geboten, die Gesetzeslehrer euch auferlegt haben. Kommt alle zu mir, ich will euch die Last abnehmen. Jesus selbst ist eigentlich sanftmütig. Jemand, der selbst Sünder, Zöllner getroffen hat, der Menschen in Krankheit geheilt hat. Er hat sich von niemandem abgewendet. Er hat Leprakranke sich bei sich gehabt, nahe gehabt, geheilt. Jesus hat jeden einzelnen Menschen angenommen. Sogar Menschen, die von bösen Geistern besessen waren. Er hat sie geheilt. Aber es war genau dieser sanftmütige Jesus, der in unserem heutigen Wort hier zu diesen Hohepriestern so wütend und zornig ist. Im Vers 15 werden hier folgende Verben benutzt. Er trieb sie heraus. Er fegte das Geld weg. Er warf die Tische um. Und das sind hier Ausdrücke, die sehr drastisch waren. Er hat hier sehr drastisch reagiert. Aber warum? Der Tempel ist der Ort, an dem Gottes Herrlichkeit in die Welt hinaus gelebt werden sollte. Aber umgekehrt war es hier so, dass das, was weltlich war, hier zum Tempel geführt wurde, zu Gottes Haus. Das Weltliche kam hier zu Gott. Der Tempel wurde verunreinigt. Und hier wurde Jesus so sauer. Das hat ihn wütend gemacht. Dann fragen wir uns hier, warum haben die Menschen hier in diesem Tempel und vor diesem Tempel so viel Handel betrieben? Im 4. Buch Mose steht geschrieben, dass wenn man vor Gott Gottesdienst darbrachte, man fehlerfrei, ohne Sünde sein sollte, man Opfergaben darbringen sollte. Aber tatsächlich war es so, dass Menschen, die von weit her kamen, im Tempel diese Opfergaben nicht darbringen konnten. Denn wenn zum Beispiel jemand aus Galiläa kam, in einem Gebiet, was über 100 Kilometer entfernt ist, und dabei ein Rind oder ein Schaf mit sich führt, ist das überhaupt möglich gewesen? Und wenn man dann mehrere Tage mit Hunger diese Tiere mit sich führt, sind dann diese Opfergaben gesund? Es ist sehr schwer gewesen. Es war fast logistisch nicht möglich. Oder aber Menschen, die aus der Fremde, aus der Diaspora kamen. Diese Menschen kamen zu Gott, um Gottesdienst darzubringen. Immer zu den wichtigsten Feiertagen kamen sie nach Jerusalem. Und hier waren noch größere Probleme. Denn dort in dem Gebiet, woher sie kamen, dort konnte man nicht Rinder oder Schafe mitbringen. Und für diese Menschen sollte eigentlich in der Nähe von Jerusalem eine Art Markt aufgebaut werden, wo die Opfergaben verkauft werden. Normalerweise war das außerhalb des Tempelbereichs, in der Nähe des Ölbergs. Dort gab es diesen kleinen Marktplatz. Und eigentlich war der Grund, dass dieser Marktplatz entstand, ein guter. Es war etwas, was helfen sollte. Aber je mehr Zeit verging, umso mehr haben die Hohepriester diesen Marktplatz genutzt, ausnutzen wollen und haben ihn zum Tempel geführt. Und genau hier beginnen die Probleme. Oder aber auch, dass alle Menschen, dass alle erwachsenen Männer Israels einen halben Schekel zahlen mussten. Das war eine Pflicht. Sie mussten eine Art Steuer bezahlen. Aber das durften sie nicht mit dem Geld, welches in der Welt benutzt wurde. Denn auf diesen Geldstücken war das Gesicht des römischen Kaisers abgebildet. Und das wurde als Götzenabbildung, als Götzendienst angesehen. Daher musste das Geld umgetauscht werden, damit man diese Steuer hier im Tempel zahlen konnte, damit das nicht unrein war. Daher entstand auch eine Art Geldwechselstube, wo man das römische Geld umtauschen konnte und als Opfergabe darbringen konnte. Daher kam es auch im Tempel zu solchen Händlern, die mit Geld handelten. Dann fragen wir uns, warum haben die Hohepriester wohl solch eine Art Markt, wo es um Opfergaben geht, um Geldumtausch, vom Ölberg hergeholt zum Tempel? Warum? Mit einem Wort, es war Geld. Denn zu der Zeit war es so, dass Josephus, der hier die Geschichte Israels aufgeschrieben hatte, gesagt hat, dass in einem solchen Passafest zu dieser Zeit es um einen Handel ging von 250.000 Schafen. Das ist eine riesige Zahl. Und das war für die Hohepriester hier ein Markt, ein Monopol. Und das Geld, was hier umgetauscht wurde, damit man diese Kirchensteuer zahlen konnte, das war von den Händlern wurde hier eine beliebige Rate festgesetzt. Es war ein Wuchergewinn, den sie hier hatten. Und die Händler, weil sie hier solch einen großen Gewinn hatten, oder aber auch die Hohepriester, die hier dies erlaubt haben und dadurch einen großen Rabatt erhalten haben, das war ein Gewinn für alle. Und so konnten sie sich so einen riesen Gewinn anhäufen. Und das wusste Jesus. Und deswegen war Jesus so sauer, so zornig. Er sagte, macht aus dem Haus meines Vaters keine Markthalle. Jesus, der hier so wütend war, so zornig war, wie haben wohl die Menschen reagiert? Im Vers 17 steht geschrieben, dass die Jünger sich erst später daran erinnern, so wie im Psalm Kapitel 69, was Jesus sagte. Die Liebe zu deinem Haus wird mich noch umbringen. In den Augen von den Jüngern war es damals so, als sie Jesus sahen, haben sie gesehen, wie sehr er das Haus Gottes geliebt hat, wie sehr er das Haus Gottes geehrt hat und wie sauer er darüber war. Daran konnten sie sich erinnern. Auf der anderen Seite, die Hohepriester, die den Tempel leiteten, wie haben die wohl reagiert? Im Vers 18 steht geschrieben, dass sie zu Jesus sagten, woran können wir erkennen, dass du so etwas tun darfst? Gib uns ein Wunderzeichen als Beweis. Im Johannesevangelium steht geschrieben, dass oft der Begriff Jude sein hier sehr negativ behaftet war. Denn es waren die Menschen, die sich gegen Jesus gestellt haben, seine Feinde. Und genau hier sind es diese Hohepriester, die sich hier gegen Jesus stellen. Die sagten, wer bist du, dass du es wagst, hier solch eine Aufruhr zu treiben? Wahrscheinlich haben sie natürlich von Jesus gehört. Sie wussten, wer Jesus war. Sie wussten sehr genau, wer er war. Und deswegen sagten sie, wenn du wirklich der Messias bist, dann zeig uns ein Wunderzeichen. Wunderzeichen, das ist hier ein Wort, auf welches wir uns konzentrieren möchten. Denn Wunderzeichen, damit ist Folgendes gemeint. Ein sehr besonderes Wunder. Nicht einfach nur ein Zeichen, ein Wunder. Damit Jesus zeigen kann, wer er ist. Sie wollten ein Symbol sehen. Wie zum Beispiel die Speisung der 5000. Dieses Wunder. Wo er hier seine Macht aufzeigt. Wenn man nur diese Tatsache, dieses Phänomen an sich beträgt, ist das ein Wunder, ein Zeichen. Aber es war nicht das Wunder an sich, welches wichtig war, sondern die Bedeutung, was Jesus hier aufzeigen wollte. Das war eigentlich wichtig. Und genau in solch einem Moment wird von einem Wunderzeichen gesprochen. Und Jesus, der dies wusste, als von ihm gefragt wurde, zeig ein Wunderzeichen, was sagte er? Im Vers 19 sagt Jesus, reiß diesen Tempel nieder. Und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Hier mit den Tempel niederreißen, damit ist eigentlich der Tod von Jesus am Kreuz gemeint. Denn es ist Jesus, der nach 3 Tagen wieder aufsteht. Das ist die Wiederauferstehung von Jesus. Aber die Menschen, die da vor Ort waren, haben das Wort nicht verstanden. Sie wussten nicht, was Jesus meint. Und deswegen steht im Vers 20 geschrieben, dass sie einen daraufhin fragten, für den Bau dieses Tempels wurden 46 Jahre gebraucht und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Sie fingen an, ihn darauf zu kritisieren. Und wahrscheinlich werden es auch die Jünger von Jesus zu der Zeit nicht verstanden haben, was Jesus hier meint. Und deswegen sagen die Jünger im Vers 22, dass erst später sie, nachdem Jesus wieder auferstanden ist, verstanden haben, was Jesus hier gesagt hatte. Als er vom Tod auferstanden war, erinnerten sich die Jünger an dieses Wort. Und das Wichtige hier ist Folgendes. Jesus sagt, dass er selbst sein Leib hier der Tempel ist. Warum ist Jesus Leib ein Tempel? Zuvor haben wir gesagt, dass der Tempel der Ort ist, an dem Gott mit seinem Volk ist. Das Zelt der Begegnung, das Haus, wo Gott mit seinen Menschen ist. Johannes Evangelium, das bezeugt von Jesus. Und dort steht geschrieben, dass Jesus das Wort als Fleisch in die Welt für uns gekommen ist. Der einzige Sohn, den Gott hatte, ist mitten unter uns gekommen, hat uns aufgesucht als Mensch. Und es ist daher der Sohn Gottes, Jesus, der mitten unter uns ist und der mit, weil er mit uns ist, das Haus Gottes ist, der Tempel. Und er ist nicht nur einfach mit uns. Weil Jesus der Tempel ist, ist es der Ort, an dem wir Gott treffen. Daher sagt Jesus, Amen, ich versichere euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und erleben, wie die Engel Gottes zum Menschen so herab und von ihm zum Himmel hinaufsteigen. Jesus sagt, dass Gott mit uns verbunden ist, durch Jesus. Er die Leiter ist, die zu Gott führt. Und durch Jesus treffen wir daher Gott. Daher ist Jesus derjenige, der sagen kann von sich selbst, dass sein Leib der Tempel Gottes ist, das Haus Gottes. In Jesus treffen wir Gott. Im Neuen Testament aber ist es dieser Jesus, der hier weitergeht, einen Schritt weitergeht und sagt, der Leib Jesu, die Kirche, ist das Haus Gottes. So steht im 1. Korintherbrief Kapitel 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Der Apostel Paulus sagt hier, wisst ihr nicht, ihr im Plural. Der Apostel Paulus meint hier die ganze Gemeinde, die ganzen Menschen, die hier in einer Gemeinde in Korinth sind, dass sie der Tempel Gottes sind, dass in ihnen der Geist Gottes ist. Und im 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19 steht geschrieben, wie in dieser Gemeinde jeder einzelne Mensch der Tempel des Heiligen Geistes ist. Jeder einzelne Mensch, jeder einzelne Leib ist der Ort, an dem der Heilige Geist ist, der Tempel Gottes. Im Wort sagt er, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Gott hat euch seinen Geist gegeben und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Das heißt, dass Jesus den Tempel, der hier falsch war, niedergerissen hat und durch ihn, durch seine Wiederauferstehung, den Tempel wieder aufgebaut hat, das hat er auch mit uns getan. Alles das, was schlecht war, was Sünde war, hat Jesus am Kreuz mit sich genommen und hat uns zum neuen Tempel Gottes gemacht. Ich möchte nun das heutige Wort nochmal zusammenfassen und folgende Fragen stellen. Liebe Gemeinde, den Tempel, den Jesus hier auferrichtet hat, was ist das? Den Tempel, den Jesus errichtet hat, das sind wir. Wir. Wir sind diese Tempel Gottes und Jesus lebt in uns. Die Bibel hat eine Offenbarung Gottes aufgeschrieben. Es handelt davon. Und die Offenbarung Gottes ist folgendes. Manchmal sind diese Entwicklungen, die hier diese entstehen, sehr langsam, allmählich. Wie zum Beispiel ein kleines Kind, welches zum Beispiel zum ersten Mal Mathematik lernt. Mathematik, das bedeutet, dass es eigentlich mit Zahlen zu tun hat. Aber das Kind kennt Zahlen noch nicht. Wenn man einem Kind, welches keine Zahlen kennt, Subtraktion oder Addition erklärt, kann das Kind dann das verstehen? Nein, kann es nicht. Zunächst muss es die Zahlen lernen, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Dann kommt es zur Addition, Subtraktion, dann zur Mal- und Geteiltrechnung und dann vielleicht schwere, höhere Mathematik. Und bei Gottes Offenbarung ist es genauso. Von Anfang an, wenn wir dann die Offenbarung sehr schwer erklärt bekommen, verstehen wir Menschen das nicht. Aber wenn wir von Anfang an gehört hätten, Jesus ist der Tempel Gottes, weil Jesus in uns ist, sind wir diese Tempel Gottes, dann ist das sehr schwer zu verstehen. Und deswegen versucht Gott hier zunächst durch das Zelt der Begegnung zu erklären, was das Haus Gottes ist, was der Tempel Gottes ist, was dort getan wird, was für Gott gemacht wird, dass der Ort ist, an dem wir Gott treffen. Es ist das Haus Gottes, in dem wir Gott treffen, Gottesdienst darbringen und durch den Gottesdienst genauso bekennen, Gott hat uns gesagt, dass er heilig ist und auch wir sollen heilig sein. Diese Heiligkeit sollten wir leben. Das ist das, was Gott uns als erstes erklärt, grundlegend. Dass im Haus Gottes er uns trifft und wir ihm dort Gottesdienst darbringen. Immer wieder lehrt er uns das im Wort. Und dann, als es fortgeschritten war, ist es Jesus, der gesandt wurde, der Tempel Gottes ist. Aber das Problem ist, dass Menschen auch dennoch immer nur sich auf das Gebäude konzentrieren. Im Hebräer Kapitel 8, Vers 5 steht geschrieben, sie, also die Hohepriester, verrichten ihren Dienst allerdings in einem Heiligtum, das nur einen Schatten, nur eine unvollkommene Nachbildung des wahren Heiligtums darstellt, das im Himmel ist. Die Bibel sagt hier, dass Tempel nur wie Schatten sind, dass sie nur Schatten sind dessen, was im Himmel dargestellt ist. Aber was ist im Himmel? Welches Heiligtum ist eigentlich im Himmel? Eigentlich ist das Heiligtum Jesus Christus selbst. Es ist Jesus Christus, der eigentlich der Ursprung dieses Heiligtums ist. Das wird nicht dargestellt durch ein Gebäude, durch einen Tempel oder durch ein Zelt. Und daher hat Gott diesen Tempel zerstört. Der Tempel Jerusalems, der gebaut wurde seit des Königs Herods. Über 80 Jahre wurde der immer weiter gebaut, vergrößert, prachtvoller gemacht. Und nicht mal 7 Jahre konnte er nach seiner Fertigstellung stehen. Er wurde zerstört. Und alles das, was an Steuern, an Geld, an Gold drin war, war für nichts. Gott hat dadurch gezeigt, dass die Menschen hier etwas verfolgt haben, was nichtig ist. Und dass sie sich nicht auf die Gebäude, nicht auf den Punkt konzentrieren sollten, sondern auf den Ursprung, nicht auf das Gebäude selbst. Sie sollten daher das verstehen. Daher wurde dort eine der ersten Gotteshäuser des Islams gebaut. Es ist auch jetzt noch eine Heiligstätte des Islams. Dort, wo früher der Tempel in Jerusalem stand, ist auch heute noch das eine Großgotteshaus des Islams. Und sollten Menschen dem widersprechen, würde es zu einem Religionskrieg kommen. Die Frage ist, warum hat Gott das getan? Gott wollte zeigen, dass das Haus Gottes kein Gebäude ist, sondern Jesus Christus selbst. Und dass es Jesus Christus ist, der diesen Tempel in uns aufbaut. Dass wir selbst diese Tempel sind. Dass Jesus uns sagt, ihr seid das Haus Gottes, lebt nach eurer Berufung. Aber Menschen haben selbst danach nicht aufhören können, sich auf die Gebäude zu konzentrieren. Ich habe etwas gelesen, dort stand geschrieben, dass in der Vergangenheit die Sixtinische Kapelle des Vatikans, diese Kapelle gebaut wurde, nach folgendem Beispiel. So wie der Tempel Jerusalems. Sie wollten eigentlich einen Tempel bauen, der so groß ist wie der Tempel Jerusalems. Der Grund dafür war, weil der Vatikan damals mit der Sixtinischen Kapelle ein neues Jerusalem aufbauen wollte. Sie wollten hier zeigen, dass das Römische Reich hier das Haus Gottes aufbaut. Sie haben sich auf das Gebäude konzentriert. Aber wie ist es bei uns im christlich-evangelischen Glauben? Wenn man eine Kirche baut, gibt es auch heute noch oft diesen Begriff Architektur der Kirchen. Und es wird viel Geld investiert, damit diese Kirche prunkvoll aussieht, ein schönes Gebäude entsteht. Menschen wollen immer noch solch ein schönes Gebäude. Und jemand sagt daher Folgendes. Dafür, dass das Gebäude, die Kirche selbst so schön ist, warum versammeln sich hier so wenig Menschen? Was bedeutet das? Menschen, eigentlich kritisieren sie solche prunkvollen Gebäude, dass Kirchen eigentlich nicht so aussehen müssen und dass das eigentlich nicht wichtig ist. Aber im Endeffekt sind es Menschen, die diesem Prunk folgen. Woher kommt das? Im Unterbewusstsein der Menschen denken viele immer noch, dass Kirchengebäude das Haus Gottes sind. Aber Jesus sagt, Gebäude sind nicht die Häuser Gottes. Der Tempel, das ist kein Gebäude. Der Fokus liegt nicht auf dem Gebäude. Das, was Tempel sein bedeutet, ist der Tempel, den Jesus errichtet hat. Jesus sagt, dass er selbst der Tempel Gottes ist. Und im Neuen Testament sagt Jesus weiter, die Kirchen, dort, wo die Gemeinde ist, jeder einzelne Mensch der Gemeinde ist ein Tempel Gottes, weil der Heilige Geist mit jedem Einzelnen ist. Und folglich bedeutet das, dass wir selbst, wir Menschen in uns den Tempel Gottes haben, dass wir uns daher bemühen sollten in unserem Glauben. Aber liebe Gemeinde, wenn wir wirklich solche Tempel Gottes sein wollen, was sollten wir tun? Zuvor haben wir gesagt, Tempel, Haus Gottes zu sein, das ist die Bedeutung, dass Gott mit uns ist. Der Ort der Begegnung, wo wir Gott treffen. Und daher möchten wir auch in unserem Leben Gott treffen. Zuvor sagen wir, Gottesdienst wird dargebracht. Das heißt, dass wir in unserem Leben daher auch wirklich Gottesdienst darbringen wollen. Und Haus Gottes zu sein bedeutet, dass durch diesen Gottesdienst wir teilhaben an der Heiligkeit, die Gott schenkt und diese Heiligkeit auch in der Welt herausleben können. Diese Heiligkeit aufzeigen können. Das ist der Dienst, den wir für Gott tun sollen. Dann sind wir wirklich Häuser Gottes. Wenn man nach Korea schaut, ist zu erkennen, dass einige Gemeinden, einige Kirchen derzeit keine neuen Gebäude aufbauen. Sie leihen sich zum Beispiel Aulas der Schulen aus oder mieten sich ein. Oder manche nehmen kleine Theaterräume und bringen dort Gottesdienst dar. Und in diesen Schulen oder in diesen kleinen Theaterräumen Gottesdienst darzubringen, diese Gemeinden, diese Kirchen. Wir fragen uns, sind das dann wirklich Kirchen, Gemeinden oder ist das dann doch eine Schule eher oder ist das eher ein Theaterraum? Das sind Kirchen. Aber auf der anderen Seite, in Europa, Es gibt so viele prunkvolle alte Kirchengebäude, die zurzeit aber eher als Konzertsäle genutzt werden oder aber als Ausstellungsorte. Das sind Kirchen, die so groß waren, aber das sind einfach nur Gebäude. Wird in diesen Gebäuden, wenn Konzerte dargebracht werden, Gottesdienst dargebracht? Nein. Nein, so ist es nicht. Sind das dann Kirchen? Das sind Ausstellungsorte. Und was bedeutet das? Was wichtig ist, ist nicht die Hülle, nicht das Gebäude. Wichtiger ist, was der Inhalt ist. Was wird dort getan? Und bei uns Menschen ist es nicht anders. Wir sind Menschen, die glauben. Es ist nicht wichtig, dass wir in die Kirche gehen, sondern dass in uns, was in uns passiert, ist wichtig. Wenn wir in der Kirche sitzen, einfach nur sitzen, vor Gott stehen, ist es nicht wichtig, dass wir einfach nur vor Gott sitzen, sondern dass wir in uns, in diesem Moment spüren, dass Gott mit uns ist, dass wir in diesem Moment Gott treffen und dass wir durch das Teilhaben an Gottes Herrlichkeit auch diese Herrlichkeit leben können. Das ist das, was Gott uns in Heiligkeit gibt. Und wenn wir dann daran glauben, dass Gott uns seine Heiligkeit schenkt, nehmen wir diese Heiligkeit mit in die Welt. Wenn wir dann Gottes Dienst tun, dann sind wir wirklich Tempel Gottes. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 15 steht bezüglich der Heiligkeit Folgendes geschrieben. Jesus sprach von der Heiligkeit Gottes. Menschen dachten damals aber, wenn man isst, ist man heilig, wenn man sich die Hände gewaschen hat, wenn man rein ist. Sie folgten den Reinheitsgeboten des Judentums, weil sie dachten, das ist heilig sein. Aber Jesus, der sich die Hände nicht gewaschen hat, der einfach nur gegessen hat, er sagte, das, was du isst, dass das unrein ist, ist nicht wichtig. Das, was aus den Mündern herauskommt, das muss rein sein. Und was ist das? Das ist nämlich Wort, die Gedanken der Menschen. Böse Dinge, wie zum Beispiel Mord, Ehebruch, Raub, Lüge, das macht die Menschen unrein. Und wir wollen auch solch ein Leben des Gottesdienstes leben. Dann erst wandeln wir uns als Menschen um. Wir wollen Gott ähnlich werden, so wie uns Jesus das gesagt hat. Möchten wir Tempel, Häuser Gottes sein. Und in uns möchten wir im Herzen alles das haben, was gut ist, was rein ist. Wir möchten den Heiligen Geist in uns tragen. Der Tempel Jerusalems war prunkvoll, aber in sich unrein. Wir aber möchten rein sein und darum bitten, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Wir möchten daran glauben, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist, um uns rein zu machen. Das ist das Wichtige. Daher sind wir. Dann, wenn wir daran glauben, wenn wir mit Jesus sind und uns sagen, wir sind Häuser Gottes, wir tragen Jesus und den Heiligen Geist mit uns. Wir möchten im Gebet, im Wort Gott treffen. Dann ist in unserem Sein Heiligkeit. Ich möchte das heutige Wort schließen. Wir befinden uns in der Fastenzeit. In der Fastenzeit blicken wir auf unseren Glauben. Wir blicken auf Jesus. Wir fragen uns, wie wir glauben. Und wir möchten uns dazu entschließen, Jesus zu folgen. Und wir möchten versuchen, ihm ähnlicher zu werden. Wir möchten uns umwandeln zu Menschen Gottes. Jesus selbst ist es, der unser Tempel Gottes wurde, unser Haus Gottes. Und er sagt uns auch, wir, jeder einzelne Gläubige, ist solch ein Tempel Gottes. Wir alle sind der Ort, wo Gott mit uns ist, im Herzen. Und wir alle sind solche Heiligtümer. Und in unserem Heiligtum wollen wir Gott Gottesdienst darbringen. Wir möchten teilhaben an der Heiligkeit Gottes und diese Heiligkeit in der Welt herausleben. Zu solchen Tempeln möchten wir in Gottes Namen werden. Wir möchten nun gemeinsam den Herrn preisen.